Guten Morgen. Danke, dass ich hier zu Gast sein darf. Ich habe euch heute Morgen einen Bibeltext mitgebracht. Was heißt mitgebracht? Aus der Bibel einen Bibeltext. Dessen Geschehen seid ihr sehr vertraut. Das ist die Auferweckung des Lazarus. Nun ist uns die Ereignisse in der Schrift nicht gegeben, damit wir hineinlesen und sagen, wie schön waren diese Augenblicke. So mit Jesus zu gehen und zu erleben, das ist doch wunderbar. Und wir sehen immer, weil wir Bibelleser sind, im Nachgang gehen wir durch das Wort und sehen natürlich die Ereignisse, wie sich dann erfüllt haben. Aber wichtig ist heute Morgen euch deutlich zu machen, wie kam dieses Ereignis überhaupt zustande? Die Vorgeschichte vor Lazarus Erweckung ist eine persönliche Herausforderung, von der ich sage, die es jeden Christen in irgendeiner Weise betreffen kann. Denn wir haben hier auch Persönlichkeiten, die mit Jesus in dem Geschehen involviert sind. Und aus diesem Verhalten dieser Begleitpersonen, möchte ich es mal nennen, können wir viel für uns lernen. Und da stellt sich die Frage gleich am Anfang, wie würdest du mit der Situation umgehen? Wie hättest du auf Jesus eingewirkt? Es geht heute Morgen darum, wie wir immer versuchen, auf Jesus einzuwirken. Wie er denn aus unserer Sicht es hätte machen sollen. Wie wir meinen, dass es gut wäre, er hätte so gehandelt. Und nicht so. Oder er hätte uns nicht so lange auf die Folter gespannt. Warum kommt er erst nach 2 Tagen zu dem Lazarus und eilt nicht? Und sagt nicht, ey, da muss ich Tempo machen. Warum hat das nicht getan? Das will ich dir sagen, was aus der Schrift deutlich wird. Und wisst ihr, hier aus diesem Bibeltext werden auch einige Aspekte sehr deutlich, die auch unser Diesseits betreffen und vielleicht hier und da jemand abholen in seine Situation. Ich fange an mit Johannes 11, Vers 3. Da sandten die Schwestern zu Jesus und ließen ihm sagen, Herr, siehe, der, den du lieb hast, liegt krank. Und jetzt erwarten sie natürlich alle die richtige Reaktion von Jesus. Wenn du zu Jesus dich hinwendest, dann erwartest du doch die richtige Reaktion von ihm. Das Gebet am Morgen gebracht und am Abend hat er das bitteschön fertig gemacht. Das sind unsere Vorstellungen. Und jetzt kommen sie und lassen sagen, der, den du lieb hast, liegt krank. Und jetzt passt auf, was die Schwestern nicht sagten. Herr, der dich lieb hat, ist krank. Herr, der dir treu folgt, ist krank. Herr, der an dich glaubt, ist krank. Herr, der ständig betet, ist krank. Sondern sie betonen, Jesus, den du lieb hast, ist krank. Vers 5. Jesus aber hatte Maria lieb und ihre Schwestern Lazarus. Und jetzt verstehe Folgendes. Trotz der Liebe Jesu zu uns, bleiben uns schwere Wege im Leben nicht erspart. Seine Liebe ist unteilbar. Und jetzt verstehe auch die Liebe Gottes. Ich glaube, dass manche Christen verunsichert sind. Es mag auch ein Teil durch die Predigten gewirkt sein oder durch Lehren, die es so Land auf Land abgibt. Sie verstehen die Liebe Gottes immer so herauskommend aus ihrem Verhalten. Die Liebe Jesu ist grenzenlos und unabdingbar nicht an deinem Verhalten gebunden. Das haben viele Christen nicht verstanden. Sie meinen, es läuft nicht so rund. Also muss meine Liebe an Jesus oder mein Verhalten fehlerhaft sein. Gott macht sich nicht abhängig in seinem Handeln an deinem Leben von dem, wie du handelst. Wenn das so wäre, wäre es ein schwacher Gott, der sich beeinflussen lässt durch das, was du handelst und machst. Gottes Liebe ist unteilbar und nicht abhängig von deinem Verhalten. Ich will es dir begleiten. Sein Handeln ist nicht abhängig von unserer Liebe zu ihm. Jesus wirkt aktiv in unserem Leben aufgrund seiner Liebe zu uns. Nicht auf unseren Gut, wir haben es mal wieder besser gemacht. Wenn Jesus sich von unserem Verhalten abhängig machen würde, bevor er handelt, wäre es schlecht um uns bestellt. Gestehen wir uns doch ein, wie wir doch irdisch gesinnt oder egozentrisch sein können. Wäre unsere Liebe zu Jesus die Voraussetzung, damit er an uns handelt und wirkt, dann würde sein Eingreifen wohl ausbleiben. Er liebt dich unendlich. Das ändert nichts daran, dass wir immer, ich sag mal, Baustellen in unserem Dasein haben, an die wir ran müssen. Aber seine Liebe ist nicht davon abhängig, wie du gerade momentan unterwegs bist. Und warum sage ich das? Weil ich nicht vor euch hier stehe, weil ich vom Kindesbein an, und Senta sehe ich ja wieder, vielen Dank, dass du gekommen bist, dass ich von Kindesein an mit dem Evangelium groß geworden bin. Das hat aber nicht daran gehindert, dass ich Wege gegangen bin, die nicht Gott wohlgefällig waren. Und was hat er nie aufgehört in meinem Leben? Mir seine Liebe zu geben. Unabhängig davon, wie ich gerade unterwegs war. Das musst du verstehen. Viele Christen sind so in Anstrengung. Wenn ich wirklich Jesus lieben würde, dann könnte es mir doch nicht so schlecht gehen. Dann macht sich nicht abhängig von dir und deinem Verhalten. Johannes 11, Vers 1. Es lag aber einer krank, Lazarus aus Bethanien, dem Dorf Marias und ihrer Schwester Martha. Marie aber war es, die den Herrn mit Salböl gesalbt und seine Füße mit ihrem Haar getrocknet hatte. Deren Bruder Lazarus war krank. Da sandten die Schwestern zu Jesus und ließen ihm sagen, Herr, siehe, der, den du lieb hast, liegt krank. Als Jesus das hörte, sprach er, diese Krankheit ist nicht zum Tode, sondern zur Verherrlichung Gottes, dass der Sohn Gottes dadurch verherrlicht werde. Ich komme nochmal zu diesem Satz in einer anderen Verbindung aus dem Bibeltext. Alles, was uns widerfährt, dient nicht dazu, dass wir niedergedrückt sind, dass wir glaubensschwächer werden, sondern glaubensstärker. Alles, ich komme noch zu, der Bibeltext gibt es hier, auch die Bibelstelle. Alles, was uns im Leben widerfährt, dient dazu, dass unser Glaube wächst und nicht, dass unser Glaube ablässt. Denn Jesus hat es selbst gesagt, wir kommen zu der Bibelstelle. Jesus aber hatte Maria lieb und ihre Schwester und Lazarus. Als er nun hörte, dass er krank war, blieb er noch 2 Tage an dem Ort, wo er war. Wenn jemand ein besten Freund ist, man sagt salopp immer, wenn du einen wirklichen Freund hast, den kannst du nachts um 3 anrufen, der kommt da ja. Jesus war der Freund von Lazarus und derer, die mit ihm unterwegs waren. Müsste ein Freund, wenn er denn wirklich ein Freund ist, nicht unverzüglich aufbrechen? Müsste er sich nicht so schnell, wie er könnte, Tempo machen, so nach der Wiese, hoffentlich komme ich keine Sekunde zu spät, wenn ich mich jetzt nicht beeile. Jesus ließ sich 2 Tage Zeit. Das ist ein Freund, ne? Rufst an und sagst, ja, hier, die Hütte brennt. Ja, sagst du, ich weiß auch nicht, 2 Tage komme ich mal. Dann sagst du, die Hütte aber weggebrannt. Warum hat Jesus gewartet? Warum hat der Eindruck in deinem Leben, du rufst ihn an und du scheinst nur zu warten? Warum geschehen die Erhörungen nicht so schnell, wie wir sie gerne in unserem Dasein hätten? Warum braucht es manchmal so lange, dass du das Gefühl hast, wie es so schön heißt, man ist nicht durchgebrochen? Es liegt eine Decke zwischen Gott und uns. Wisst ihr, alle Gebete werden erhört und gehört. Gott lässt sich nicht durch irgendwas ausbremsen. Ja, es gibt einem Daniel, das ist ein anderer Bibeltext, der auch schön zu predigen ist, wo Daniel bat und dann hieß es, er musste ringen, bis ein Engel durchkam und das gehörte, das, was er bat, geschehen konnte. Ja, auch das gibt es. Aber viele Christen hören, beten und sie sehen und erleben das nicht und dann werden sie niedergeschlagen und sagen, da muss Druck gemacht werden. Jesus ließ sich Zeit. Und mit ihm herum waren die Jünger. Danach sprach er zu den Jüngern, lasst uns wieder nach Judäa ziehen. Und jetzt sagten die Jünger, du hättest das gemacht. Eine super Nummer. Endlich erleben wir mal wieder was mit Jesus, so richtig Knaller. Es wird auch eintönig, nur von dahin, dahin. Und ein bisschen das Gemecker der Leute. Wir wollen richtig Herausforderung haben. Ja, Christen sagen manchmal so, ja, eine richtige Herausforderung, ne? Wo es richtig so knallt. Und die Jünger hätten doch gesagt müssen, Mann, Meister, das ist wieder was Gutes. Da erwarten wir eine große Nummer. Das wird ganz toll. Und jetzt komme ich auch zur Haltung von Unterstützung und Ermutigung. Und Jesus hat ja seine Jünger nicht irgendwie wahllos bekommen, weil die zu ihm gekommen sind und er bestenfalls dankbar war, dass er überhaupt welche hatte, die mit ihm gingen, die hat er sich ausgewählt. Und er wusste ja genau, mit wem er zu tun hat. Wir wissen oft nicht nach Jahren, mit wem wir das unter Geschwistern zu tun haben oder zu tun haben können. Ja. Aber Jesus wusste von Anfang an, was los ist. Und jetzt gibt es eine Reaktion der Jünger. Und die lautet, Vers 8, die Jünger aber sprachen zu ihm, Rabbi, eben noch wollten die Juden dich steinigen und du willst wieder dorthin ziehen? Was sagten sie? Wir begeben uns in Gefahr. Wir sind mit Ach und Krach der Not entkommen und jetzt willst du da wieder hin, wo so großer Ärger war? Wisst ihr, was hier passiert? Die kommen zu ihm und sagen, Lazarus liegt krank da nieder, wollen Einfluss auf Jesus nehmen. Sie sagen es ihm nicht, einfach mal in den Raum gestellt, sondern mit dem, was sie ihm sagen, haben sie eine Erwartung, wie Jesus so reagiert hat. Und die Jünger hatten eine Erfahrung gemacht und aufgrund ihrer Erfahrung, nicht ihres Glaubens, ihrer Erfahrung sagen sie, das kann nur böse ausgehen. Es gibt nicht wenige Christen, die unterwegs sind und ihre Glaubenserfahrung vor sich hertragen. Und aus ihrer Glaubenserfahrung meinen sie, Gott zu kennen und zu wissen, was er als nächstes tut. Wie manche Christen sagen, oh, der ist so lange alt, so gläubig und so. Wenn der die Erfahrung gemacht hat, ja, und wenn der das sagt, dann muss. Glaubenserfahrung ist die Grundlage des Glaubens. Sie hatten eine Erfahrung gemacht und die Erfahrung lautete, wir kommen alle um. Also, logisch her, wir sind nicht doof. Da gehen wir nicht hin. Jesus hat dich lieb und seine Liebe zu dir hört nie auf, egal was auch immer du verkehrt machst, hast du oder wie dein persönlicher Zustand ist. Jesus, der Freund von Lazarus, hört, dass Lazarus krank ist, gar im Sterben und lässt sich Zeit. Müsste Jesus nicht unverzüglich handeln und nach Bethanien gehen? Meinst du, Jesus müsste schneller in deinem Leben eingreifen, als du das Gefühl hast, dass er es tut, wenn er dir wirklich mit Liebe zugeneigt ist? Viele Christen sprechen das nicht aus, aber im Innern. Und manchmal klingt das so durch, die Frustration. Naja, Liebe, aber nach Liebe Gottes in meinem Leben sieht es nicht aus. Das ist ja sehr turbulent alles. Also, da ist doch was, was nicht stimmig ist. Viele Christen sind der Meinung, wenn Jesus nicht unverzüglich eingreift, ist es zu spät. Was war die Haltung der Jünger? Sie waren, und die Bibelstelle kommt gleich noch, sie waren mit Jesus unterwegs und sie sahen das, was noch möglich war und nicht mehr, was Jesus noch möglich machen kann. Sie glaubten, so wie es jetzt ist, ändert sich nichts. Sie hatten ihre Erfahrung. Und jetzt müsst ihr euch Jesus vorstellen. Jetzt kommen die, die sagen, beeil dich. Und die anderen sagen, lass es bloß sein. Und jetzt ist doch die Frage gestellt, was soll Jesus jetzt machen? Auf wen soll er hören? Auf wen soll Jesus hören? Die sagen, wir kommen um. Und die anderen sagen, beeil dich, wir sind in einer Notlage. Und Jesus in einer Zwickmühle, oder? Viele Christen beten nicht, Herr, dein Wille geschehe im Himmel wie auf Erden. Sondern sie beten, was sie wollen und sagen Jesus auch gleich, was er dabei zu tun hat. Sie bieten ihm gleich die Antwort mit. Gebet ist auch etwas bitten, etwas erwarten, etwas erhoffen, etwas glauben. Aber nicht, ich sage dem Herrn im Gebet, wie er es denn bitte schön zu machen hat. So sind die meisten Gebete, seien wir doch ehrlich. Weniger dieses, ich trage das Anliegen vor Gott und erwarte, dass er handelt in seiner Souveränität. In seiner Richtigkeit, in seiner Klarheit. Und ich gebe euch auch die Antwort aus dem Bibeltext, warum Jesus sich 2 Tage Zeit ließ. Es gibt einen Grund, warum Jesus sich offensichtlich in deinem Leben Zeit lässt, zu handeln. Aber nicht, weil er dich nicht liebt. Jesus blieb ganz bewusst länger. Denn er wendet sich zunächst an Gott, seinen Vater, was der möchte und nicht, was die anderen wollen. Der entscheidende Punkt ist, du musst verstehen. Es geht nicht darum, was wir wollen, sondern wie die Entscheidung des Vaters im Himmel ist. Der nie falsch entscheidet. Der es immer richtig tut. Und jetzt haben wir auch die Antwort, warum Jesus sich Zeit ließ und sich nicht beeinflussen ließ durch die Stimmen derer, die ihn umgaben. Und ihn faktisch drängten. In einer Hinsicht so, in der anderen Hinsicht so. Denn das heißt in Johannes 6, Vers 38, denn ich bin vom Himmel gekommen, nicht, dass ich meinen Willen tue, sondern den Willen des, der mich gesandt hat. Er sagt, ich stimme mich mit dem Vater ab. Sie können alle sagen, was sie wollen. Sie können mich bedrängen, wie sie wollen. Aber ich frage den Vater, was ist dran? Was soll jetzt geschehen? Gott wird nicht durch uns beeinflusst, sondern er entscheidet. Warum ist das so? Weil wir das ganze Leben und die ganze Zeit, in der wir leben, nicht überschauen, überblicken. Und Jesus wusste, Daraus wird was Gutes. Und ich kann mir vorstellen, dass es Menschen gibt, auch Christen, wiedergeborene Christen, die sehen aus das, was im Augenblick ist, nichts Gutes mehr entwachsen. Denn es ist vor Feierabend. Es ist Schluss. Es ist Ende. Es ist sprichwörtlich gestorben. Und das war die Haltung der Jünger. Sie sahen nur das, was Jesus hätte tun sollen. Und sie sahen nicht, was er noch mal tun kann. Das ist ein gewaltiger Unterschied. Gottes Wille, seine Absicht mit uns und unsere Vorstellung, was Gott tun sollte, wie er mit uns umzugehen hat, muss sich immer mit uns übereinstimmen. Das ist der Punkt. Wenn wir in die Bibel hineinschauen, finden wir nur Biografien, die auf ein Auf und Ab durchlitten haben, wie der Psalmist es zum Ausdruck bringt. Die auch mal sagten, was wird jetzt hier? Ich predige auch gerne über Daniel und die drei im Feuerofen. Eigentlich waren sie vier. Er sagt, ich werde meine Knie nicht beugen. Gott kann uns aus dem Feuerofen erretten. Das wissen wir nicht. Aber wir werden dennoch nur uns nicht beugen und gehen hinein. Er kann uns retten, aber sie wussten nicht, dass er sie retten wird. Versteht ihr? Du weißt nie, was der nächste Schritt ist, aber du gehst den Schritt in der Sicherheit und in der Geborgenheit. Gott ist mächtig genug zu verändern, was unmöglich erscheint. Das ist ganz wichtig, dass du es begreifst. Zu viele sind unterwegs mit Pessimismus, wie die Jünger. Das geht nicht gut aus. Da erliegen wir. Sie haben nichts anderes gesagt, wir sind zu machtlos, zu kraftlos, um hier etwas zu bewegen. Die anderen werden uns fertig machen. Viele Christen sind besorgt über das, was in der Welt ist. Meine Bibel sagt, der im Himmel sitzt, ist stärker als der in der Welt ist. Kommt darauf an, auf welcher Perspektive du kommst. Und jetzt, die Jünger machten einen Einwand. Rabbi, eben noch wollten die Juden und dich steinigen und du willst wieder dorthin ziehen? Die Jünger hatten diese Erfahrung gemacht und nun meinen sie, sie wüssten genau Bescheid, was richtig und was falsch ist und was Jesus zu tun hat. Und jetzt musst du Folgendes verstehen. Unsere Umstände bestimmen nicht unseren Glauben, sondern unser Glaube beeinflusst die Umstände. Egal wie lange wir gläubig sind, vollständig Gottes Absichten und Wege zu verstehen, wird uns nie gelingen. Nie. Es gibt Grenzen, sage ich immer, der Theologie. Wir können versuchen, Verständnis aus der Schrift zu gewinnen und zunehmen im Wachstum, aber es gibt eine Grenze. Gottes Gedanken sind höher als unsere Gedanken. Das heißt, egal wie weit wir intellektuell drauf sind, meist ist das ja nur eine intellektuelle Sache, weniger an den Glauben und das Vertrauen, mehr intellektuell Verstand der Theologie. Und wir werden an eine Grenze kommen, wo wir sagen, wir müssen eingestehen, wir können nicht alles verstehen. Aber das heißt nicht, dass seine Liebe nicht da ist. Vers 16, da sprach Thomas, der Zwilling genannt wird, zu den anderen Jüngern, lasst uns mit ihm gehen, dass wir mit ihm ein Wunder erleben. Nein, dass wir mit ihm sterben. Da hat Jesus aber Unterstützer gehabt. Wenn du sowas richtig mit Gott erleben willst und hast die Richtigen an der Seite, die sagen, da war Glaube zusammengekommen, oder? Kennt ihr das? Wir machen uns im Glauben eins. Christen, die alle auf eine Linie. Meistens ist es der eigene Glaube, das tiefe Gottvertrauen, auf das du dich gründest und nicht auf das Glauben Dritter. Irgendwann gibt es Grenzen und nicht jeder geht mit, wie du möchtest, dass es im Glauben vorwärts geht. Und deswegen sagt er, lass uns sterben. Das anderen haben das gedacht. Der Thomas hatte immer die Aussage gemacht, was die anderen gedacht haben. Der gehörte zu denen, die haben für sich ausgesprochen, was die anderen im Geheimen gedacht haben. Pessimismus spricht aus Thomas. Viele Christen sprechen Pessimismus aus. Sie erkennen nicht, dass wenn man mit Jesus unterwegs ist, voller Hoffnung sein darf. Thomas und die anderen Jünger wandeln schon so lange mit Jesus. Und jetzt, warum reagieren sie so? Wisst ihr, was der Punkt ist? Sie waren mit Jesus unterwegs. Sie haben Jesus in verschiedener Art und Weise erlebt. Aber wisst ihr, was passiert war? Ihr Glaube war nicht mitgewachsen. Ihr Glaube war nicht zugenommen. Mit jedem Wunder, das sie erlebten, stieg nicht ihr Glaube und ihr Gottvertrauen, dass auch das Nächste möglich ist. Sondern sie verharrten auf ihrem Niveau. Du kannst Jahrzehnte Christ sein und dennoch ist deine Glaubensbeziehung und dein Glaube kann nicht wachsen und nimmt nicht zu, obwohl du Dinge mit Gott erlebst. Und das war hier bei den Jüngern. Sie haben erlebt, aber ihr Glaube stagnierte. Mehr im Bereich des Zweifels als des Gottvertrauens und des Glaubens. Unser Glaube wächst ständig und er hört nie auf. Es gibt kein, du hast alles begriffen, verstanden, dein Glaube ist sozusagen gewappnet, alles niederzuringen. Unser Glaube ist ständig neu herausgefordert. Und deswegen sollten wir leichtfertig anderen Geschwistern einen Mangel an Glauben vorwerfen. Kennt ihr das? Du musst mehr glauben für Heilung, oh, dann wirst du gesund. Du musst mehr glauben für deine Finanzen, dann wirst du reich. Du musst das und jenes mehr glauben. Es ist verwerflich, nur Gottes Geist durchforscht die Sinn und Herzen des Menschen. Und wir können dem Gegenüber nie so durchblicken, wie Gott es tut. Und deswegen ist das eine Leichtfertigkeit, wenn Christen über das Christenleben andere hinwegfahren, hinweghauen und meinen, sie wüssten, was dran ist, weil sie fast wie Gott sind. Wir wissen das oft nicht. Wir wissen oft nicht, warum Dinge so Entwicklungen nehmen, die lange Zeit nicht voraussehbar waren. Aber auch darauf ist Gott vorbereitet. Und das überrascht ihn nicht, was in unserem Leben an Turbulenzen kommt oder gekommen ist oder noch kommen wird. Ihn überrascht es nicht. Wir werden selbst nicht glauben, genug Glauben haben, sondern wir dürfen den Glauben an Gott. Markus 11, Vers 22. Es gibt in der Übersetzung zwei Möglichkeiten. Hab Glauben an Gott, hab Glauben von Gott. Und ich liege bei Glauben von Gott. Und deswegen ist das Erste, was ich dir heute Nachmittag sage, was brauchst du? Glauben von Gott? Lass ich dir es geben. Du musst keinen Glauben produzieren. Du musst nicht Glauben erzeugen. Du musst mehr glauben. Ich bin über 50 Jahre unterwegs in der Szene. Ich kenne das alles. Aber ich sehe nicht, dass durch mehr Glauben machen aus eigenem Antrieb die Dinge mehr geschehen. Wenn du was brauchst für Glauben, Zuversicht und Hoffnung, für dein Hier und Jetzt, dann lass es dir von Gott geben. Nur wenn Gott uns gibt, können wir weitergeben. Nur wenn Gott uns dient, können wir dienen. Nur wenn wir von Gott empfangen, können wir weitergeben. Wir produzieren das nicht. Und deswegen habt Glauben von Gott. Das ist etwas, was ich heute Morgen in einen Appell hineinlegen möchte zu euch, wie auch immer das betrifft oder betreffen kann. Vielleicht auch für die Zukunft gesehen, irgendwann durch den Heiligen Geist offenbar wird. Gib mir Glauben, Gott, für das, was mich herausfordert. Und jetzt auf den Einwand der Jünger hören und nicht nach Bethany gehen. Jesus, du hast ein Problem. Du stehst zwischen zwei Stühlen, wie man so schön sagt. Aber ich habe euch das gesagt, ihr sagt, Vater, was willst du, dass ich tun soll? Nicht, was die Menschen mich bedrängen. Viele Christen wenden sich an Jesus im Gebet und sagen ihm auch gleich, was zu tun sei und was nicht. Oder auch, was noch geht und was nicht mehr geht. Vers 20. Als Martha nun hörte, dass Jesus kommt, ging sie ihm entgegen, Maria aber blieb im Haus sitzen. Da sprach Martha zu Jesus, Herr, wärst du hier gewesen, mein Bruder wäre nicht gestorben. Was sagt sie letztlich? Resignation. Du kommst, das ist schön und gut, aber auch da kannst du nichts mehr machen. Wisst ihr, dass es manchmal aus unserem Leben so zugehen muss, dass wir all unseren eigenen Antrieb, unser eigenes Können auf Null gesetzt wird von Gott, damit wir wissen, auf wen es wirklich ankommt? Es gibt nicht wenige Christen, die kommen mit geistlichen Muskeln, wie ich es immer nenne, als wenn Gott bei ihnen noch um Rat nachfragen müsste. Und es ist gut, wenn Leute auf Null kommen. Auf Null, wo sie das alles, was sie vorher vor sich hergetragen haben, plötzlich nichts mehr ist, weil es nichts mehr wirkt. Und wir brauchen manchmal Situationen, und Gott lässt sie zu, wo wir auf Null kommen, damit wir wieder an den uns wenden, auf den es eigentlich ankommt. Jesus. Und deswegen geschehen die Dinge. Ich sage dir auch gleich, warum das mit Lazarus, aber warum und dann lieben auch die Turbulenzen kommen. Warum das so ist. Martha sah, was vor Augen war. Jesus aber hat zu spät reagiert und nun war Lazarus tot. Sie macht Jesus den Vorwurf, wärst du nur früher gekommen. Und jetzt kommen da einige Passagen, ich sag mal rausgegriffen aus dem täglichen Leben, die nicht den Anspruch auf Vollständigkeit erheben. Dazu ist das Leben zu komplex, zu vielschichtig und auch zu weit. Viele machen Gott Vorwürfe. Hätte Jesus doch rechtzeitig eingegriffen, dann hätte es kein Corona gegeben. Hätte Jesus nur rechtzeitig in meine Ehe eingegriffen, dann wäre sie jetzt besser. Hätte Jesus sich rechtzeitig um meinen Arbeitsplatz gekümmert, dann hätte ich ihn noch. Hätte Jesus sich rechtzeitig um meinen Körper gekümmert, wäre ich jetzt nicht krank. Jesus, wenn du da gewesen wärst, wäre meine Ehe nicht gescheitert. Würden meine Kinder mich noch lieben? Hätten wir uns nicht zerstritten? Wäre ich nicht in die Schulden gerutscht? Hätte ich nicht diesen Friesenfehler in mein Leben gemacht? Herr, wenn du nur rechtzeitig eingegriffen hättest. Aber ich komme auch dazu, warum Situationen entstehen, die wir ein Scheitern in unserem Leben aussehen. Unser Glaube zeigt sich nicht darin, ob Jesus unsere Vorstellungen und Forderungen erfüllt, sondern unser Glaube bewährt sich dann, wenn er abwesend erscheint. Wie weit geht dein Glaube, wenn alles im Schiffbruch liegt? Was ist dann dein Glaube? Was machst du dann, wenn du plötzlich das Gefühl hast, nicht die anderen haben mich verlassen, er anscheinend auch. Er ist ja nicht da. Er hat die Situation nicht verhindert. Er ist nicht rechtzeitig gekommen. Er hat mich hängen lassen. Was jetzt? Und was nun, Jesus? Wärst du nur frühzeitiger aktiv geworden? Und warum sagen die das alle, Martha, Maria und auch die Jünger? Sie sahen das, was er hätte tun sollen. Sie sahen nicht das, was er noch tun konnte. Auf Jesus zu vertrauen, heißt mit Möglichkeiten zu rechnen, die für uns nicht mehr möglich erscheinen. Und sie hatten das nicht. Und deswegen reagierten sie. Deswegen sind auch so viele Christen frustriert über Umstände und Situationen in ihrem Leben. Weil sie das so faktisch hinnehmen. Da war nichts mehr. Jetzt ist doch alles unter meinem Boden zerrissen, weggerissen. Ich habe keine Bodenhaftung mehr im sprichlichen Sinne. Ich stehe vor einem Scheiterhaufen. Begraben. Und jetzt, Jesus, ja, vielleicht hätten wir vor ein paar Tagen noch was zusammen machen können. Aber jetzt rollt kein Rad mehr. Das war die Situation, die die alle ausdrücken, die mit Jesus zusammen waren. Kein Glaube, kein Vertrauen, keine Hoffnung, kein wir schaffen das mit ihm dennoch, eine Wende herbeizuführen, sondern sie waren frustriert, sie hatten ihre Vorstellung nicht wiedergefunden. So kann Jesus doch nicht mit uns umgehen. Das sagen viele Christen nicht, aber sie machen das. In ihrem Herzen läuft das so ab, in den Gedanken, in ihrem Verhalten manchmal auch. Das kann Jesus doch gar nicht mit uns so gemeint haben, das ist der Teufel. Der Teufel hat Lazarus sich sterben lassen. Nicht für alles kann der Teufel verantwortlich sein, weil er so stark gar nicht ist. Nur Gott ist allgegenwärtig, nicht der Teufel. Kennt ihr die Geschichte, wo der Teufel draußen auf den Kirchentreppen sitzt, heulend, verzweifelt? Und dann kommen die vorbei und sagen, hey, was ist mit dir? Du heulst so, bist ganz verzweifelt. Ja, sagt er uns, zeigt in das Kirchengebäude. Ich werde für Dinge da drinnen verantwortlich gemacht. Für die kann ich überhaupt nichts. Das ist die Situation. Er ist unter Kontrolle. Er wird doch gebunden werden für 1000 Jahre. Das ist eine ganze Geschichte. Aber jetzt ist er auch unter Kontrolle Gottes. Manche Christen haben das Gefühl, es ist keiner Kontrolle Gottes alles. Er hat nur in Teilbereichen noch Macht und Vollmacht. Er ist überall Herr und überall Gott. Das ist aber nicht so, dass wir das vorgezogene Paradies, wie ich immer sage, den Himmel auf Erden bekommen. Sondern wir müssen durch, Tiefen durch, wie die hier Beteiligten. Und wisst ihr was? Der Lazarus bekam gar nichts mit. Manchmal ist es auch schön, nichts mitzubekommen, ja? Der Lazarus lag da. Freute sich dem Tor, weiß ich, welche Stufe des Himmels er da hatte. Der fühlte sich wohl. Und wisst ihr was? Das ist auch das Schöne an dieser Geschichte. Lazarus war an keinem Zustand beteiligt. Er lag da. Wisst ihr, was manchmal gut ist? Wenn wir uns wie ein Lazarus verhalten. Hinlegen, stille warten und schön was ausmalen und dann sagen wir, mal sehen, was Jesus jetzt bald tut. Lazarus hat nichts dazu beitragen, dass er aus dem Grab kam. Ist dir das aufgefallen? Manchmal ist es gut,
wirklich souverän Gott zu überlassen. Ich weiß, wir sollen ja handeln, wir sollen glauben. So nach der Devise, wenn wir uns nicht bewegen, bewegt sich Gott auch nicht. Ja, oh, das ist ja. Wo warst du bei der Welt, bei der Schöpfung der Erde dabei? Das hat er ohne dich gekriegt. Und bei Adam und Eva hast du gesagt, also, dann nimm mich und ja, meine Partnerin. Mit den beiden wird das nichts. Aber wenn wir beide ins Paradies gesetzt werden, Jesus, das bleibt hier. Das weißt du natürlich.
Du warst nicht dabei in vielen Dingen, die Jesus vollbracht hat. Und jetzt willst du ihm sagen, was er wie zu vollbringen hat. Und jetzt geht das weiter. Danach sagte Jesus seinen Jüngern, unser Freund Lazarus ist eingeschlafen, aber ich werde hingehen und ihn aufwecken. Sie antworten, Herr, wenn er schläft, dann geht es ihm bald besser. Jesus hatte ja auch von seinem Tod gesprochen, aber sie meint, er rede nur vom Schlaf. Sie verstanden nicht. Viele Dinge verstehen wir nicht. Wir müssen das einfach, ob uns das gefällt oder nicht, oder manche uns theologisiert, das anders vortragen. Wir werden nicht alle Dinge verstehen, die in unserem Leben uns widerfahren. Und die Frage ist nur, welche Rückschlüsse ziehen wir? Sehen wir ihn oder sehen wir das, was nicht mehr geht? Da sagte Jesus ganz offen zu ihnen, Lazarus tot. Und jetzt kommt, warum Jesus gingen die Beteiligten durch dieses Tal der Herausforderung. Die Jünger in der Spannung, wir werden gesteinigt und sterben. Und Maria und Martha, Jesus, nichts mehr zu machen. Warum passiert, was dir passiert? Und das meiste, ich bleibe dabei. In unserem Leben haben wir keinen Einfluss. Der Mensch tut so, als sei er autonom, unabhängig von Gott sowieso, das ist ganz wichtig, an erster Stelle. Und dann alles andere packen wir. Das meiste von dem, was ist, beeinflussen wir nicht. Du hast noch nicht mal bestimmt, in welche Familie du hineingeboren wirst, in welches Land, mit welcher Sprache, mit welcher Kultur, nichts hast du bestimmt. Das wurde dir schon bestimmt. Vielleicht war mancher von euch Lady Di und Prinz Charles oder sowas gerne. Oder Prinz von Morocco oder was auch immer. Aber Gott hat gesagt, nee, das entscheidest du nicht. Da geht es doch schon los, oder? Es ist nicht, du hast nicht entschieden, mit welcher Intelligenz du geboren bist. Mit welcher Art von Wesen. Mit was? Ob Männer, Weiber, was auch immer. Da geht das doch schon los. Und wir meinen, wir machen. Und wir bestimmen und wir leiten und wir sagen, Gott, hier geht's rund und hier geht's lang und hier geht's gerade und hier geht's rund. Nichts von dem. Und jetzt sagt Jesus auch, warum euch und dir das widerfährt, was wir hier in diesem Ereignis sehen, aber es ist ja übertragbar auf unser Leben. Denn wer sagt nicht manchmal, Herr, spät, oder das geht nicht gut aus, da drin komme ich um in der Situation. Das schaffe ich seelisch nicht, das schaffe ich körperlich nicht, da bin ich fertig. Und jetzt sagt Jesus, warum das Ganze von Gottes Sicht zu dem Handel kam, wie wir es hier geschildert bekommen. Jesus sagt in Vers 15, um euretwegen bin ich froh, dass ich nicht bei ihm war. Er sagt, das war gut, dass ich nicht aus eurer Sicht frühzeitig bei Lazarus war. Das war gut. Und sagt er, jetzt ist er, oha, was ist denn mit dem los? So wird euer Glaube gefestigt, aber gehen wir jetzt zu ihm. Er sagt, wenn ich dir alles abnehme, jede Bürde, jede Last, jede Situation verhindere oder dich so leicht durchs Leben trage, nützt es dir glaubensmäßig nichts. Sondern du nimmst zu durch die Herausforderung, die du dich als Christ aufstellen musst, damit dein Glaube wächst. Wenn du nämlich von Gott hier alles präsentiert bekommst und hingelegt, da brauchst du keinen Glauben. Und deswegen sagt Jesus, ich habe es zugelassen, der Vater, damit euer Glaube wächst. Und warum? Damit du für die nächste Herausforderung gewappnet bist. Aus dem Rückblick gesehen, ich habe das mit Gott glaubensmäßig durchgestanden, dann wird das, was jetzt kommt, auch glaubensmäßig mit ihm durchgestanden. Thomas, der auch Zwilling genannt wird, sagte zu den anderen Jüngern: Auf, gehen wir mit Jesus und sterben mit ihm. Als Maria zu Jesus kam und ihn sah, warf sich vor ihm nieder: Herr, wenn du hier gewesen wärst, hätte mein Bruder nicht sterben müssen, sagte sie zu ihm. Jesus sah sie weinen, auch die Leute, die mit ihm gekommen waren, weinten. Da wurde er zornig und war sehr erregt. Wo habt ihr ihn hingelegt? Fragte er. Komm und sieh es selbst, Herr, sagten sie. Jesus fing an zu weinen. Da sagten die Leute, er muss ihn sehr geliebt haben. Was weinte Jesus? Jesus weinte über ihre Haltung. Ich glaube, dass Gott nicht im menschlichen Sinne weint, aber doch auch nicht die Traurigkeit im menschlichen Sinne empfindet, aber doch manchmal traurig ist und weint über die Glaubenshaltung seiner Kinder auf Erden. Deswegen hat er geweint. Weil sie nicht gesagt haben, ja, für uns ist das aus, zu Ende. Aber jetzt bist du da. Und mit dir kommt die Änderung, die Wende. Mit dir passiert was, worauf wir keinen Einfluss haben und nicht können. Und deswegen haben sie nicht gesagt. Und deswegen weinte Jesus. Weil er sagt, hey, was habt ihr bloß? Versteht ihr immer noch nicht? Wisst ihr nicht, was der Glaube an mich ausmacht? Aber einige meinten, und jetzt haben wir wieder die Stimmen, die es immer gibt. Den Blinden hat er sehend gemacht, hätte er nicht verhindern können, dass Lazarus stirbt. Also wenn Gott wirklich, warum mit diesen und mit jenen und welchen und solchen? Und da hätte er auch und den anderen, das sind fruchtlose Diskussionen. Weil dann hättest du das der Voraussetzung, du wüsstest genau im Willen Gottes und seiner Absicht, was los ist und was zu tun ist. Aber so sind die Leute bis heute. Aber wenn ich Jesus wirklich gebe, also wirklich, guck mal seine Christen an da. Und überhaupt, und wenn ich den Krieg da sehe, es gab ja so einige Prominente, was weiß ich da, ein Teil von denen sind schon in der Ewigkeit, da sage ich immer, nun können sie ja mit Gott diskutieren, aber auf 1000 Fragen, wenn sie keine Antwort wissen, sagt die Bibel, können sie ja mit ihm ausdiskutieren, wenn ich diese Arroganz immer höre. Ah, gibt keinen Gott. Also das Erste heißt immer, gibt keinen Gott. So, dadurch, dass einige das behaupten, heißt es nicht, dass es ihn nicht gibt. Das ist ihre Behauptung. Können sie ja machen. Aber diese Arroganz, diese Respektlosigkeit, anstatt sich an Gedanken zu machen, ich kann nicht so recht glauben, aber was wäre, wenn es doch Gott gäbe? Was wäre, wenn es Himmel und Hölle gäbe? Also einfach nur so, ich sage es zum Philosophischen her, im Ansatz. Aber was wäre, wenn da was dran wäre? Was würde das für eine Konsequenz für mich bedeuten? Kein Ton. Wenn er Jesus, die anderen alle geholfen, den Lazarus hat er hängen lassen. Hast du auch manchmal das Gefühl, wenn man so die Zeugnisse hört, bei so vielen Christen scheint er wirksam zu sein und bei dir gar nicht, oder? Da tut sich gar nichts. Und die anderen erzählen YouTube-mäßig auf und ab, alle 5 Sekunden was Neues hochgeladen. Begegnung mit Jesus, da muss ich mich schütteln und sage, das will ich in der ganzen Bibel nicht. Nicht mal die Apostel und die Propheten haben so Begegnung mit Gott gehabt, wie manche sagen, dass sie es immer hätten. Morgens aufstehen, ihn grüßen, abends im Bett, auf Wiedersehen sagen. Wahnsinn. Ich sehe das nicht deckungsgleich mit der Bibel, lass mich das so einfach so frei sagen. Ich bin da sehr, sehr nachdenklich geworden, sehr kritisch geworden. Und jetzt kam sie an das Grab mit dem verschlossen durch den Stein. Nehmt den Stein weg. Warum sagt Jesus? Nehmt den Stein weg. Der Stein ist für eine Symbolik, für unsere Vorstellungen, die Blockaden sein können. Der Stein war eine Blockade für das Wunder Gottes. Der musste weg. Wisst ihr, was manchmal gut ist, dass wir in uns gehen? Und ich werde nachher euch die Gelegenheit geben, für einen Moment, ich vertraue den Heiligen Geist in seiner Führung. Nicht, dass ich hier durch Worte irgendwie was bewirke, sondern das kann nur der Heilige Geist auslösen. Sonst sind die Worte wirklich sprichwörtlich Schall und Rauch und nichtig. Da brauche ich mich heute Morgen gar nicht hierher begeben. Ich glaube an die Wirksamkeit des Heiligen Geistes, dass in deinem Herzen eine Bewegung kommt. Herr, was ist der Stein, der mich trennt von meinem Lazarus? Was ist der Stein, der zwischen dir und mir steht, was die Theologie ist? Weil das eine Überzeugung ist? Vielleicht auch zu spät? Nichts geht mehr? Oder ich bete darüber schon so lange und nichts passiert? Und so weiter und so fort. Soll ich weiter dran beten? Jesus hat sich ja noch nicht bewegt. Ja. Der Stein ist die Symbolik für unsere Trennung von Gott. Es gibt viele, die haben ihren Stein in Theologie, in Erfahrungen, in Einstellung und was doch ganz schlimm ist, durch die Stimmen Dritter. Ich habe ja hier schon mal gepredigt, auf ihn hörst du. Stimmen erzeugen Stimmungen. Und viele Christen sind in keiner guten Stimmung, weil sie falschen Stimmen folgen. Auch in der Theologie. Und deswegen sind so viele Christen ängstlich. Vielleicht predigt so, ihr Gnade schenkt, ich doch mal wiederkommen, vielleicht darüber, habt keine Angst. Jesus kam in das Raum hinein, fürchtet euch nicht. Kein Tadel, kein Vorwurf, kein, ihr habt euch versteckt, ihr habt mich im Stich gelassen. Er kam nur rein und sagt, fürchtet euch nicht. Das ist die Botschaft. Und jetzt mache ich einen kleinen Schwenk, ich komme gleich wieder zurück. Manchmal wird es mir so gequem. Ich habe hier keinen Zettel fertig. Ich habe hier nur, hier in dieser Mappe findet ihr nur Bibelstellen. Ihr könnt das durchgucken. Bibelstellen und dann kommt die Inspiration des Heiligen Geistes, während ich predige. Und wenn ich wieder mich hinsetze, weiß ich wieder nichts. Ich kann auch zu Hause nichts aufschreiben. Ich kann vorher auch nichts aufschreiben. Ich kann nichts zu Papier bringen. Das könnte man sagen, in die Richtung könntest du predigen. Das wäre vielleicht so die Essenz der Botschaft. Nichts dergleichen habe ich. Ich muss an die Kanzel und dann wäre es mir gegeben. Und wenn ich von der Kanzel weg bin, ist es bei mir weg. Jesus sagt, fürchte dich nicht. Ich glaube, dass es, wenn es nur einen heute Morgen dient, hat es seinen Zweck erfüllt. Ich glaube, Gottes Botschaft ist klar für dich. Fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht. Ich glaube, dass einige unter uns sind, berechtigt Angst haben. Und es gibt wirklich Dinge in unserem Leben, die können einen wirklich sprichwörtlich runterreißen. Ja, das weiß ich. Ich weiß, wo ich herkomme, als meine Frau schwer an Corona erkrankt war. Ich weiß, welche Frucht du haben kannst über das Leben deiner Frau, mit der, wo die Ärzte auch nicht wussten, wie geht das hier, in welche Richtung geht das aus. Sie hat auch ganz anders in einem Zustand sein können. Und dann betest du. Und kriegst die Stärke von Gott. Aber in der Hand hatten wir es nicht. Versteht ihr, was ich meine? Ich hatte es nicht in der Hand. Ich konnte nicht sagen, das will ich so haben. So, ich habe gesagt, Gott, du bist da. Und er sagt zu dir, fürchte dich nicht. Mir nicht. Ich bin bei euch. So einfach kann Gott sein. Nicht abstrakt. Schwere Theologie, die kaum einer versteht. Da musst du fünfmal lesen, hast trotzdem nicht kapiert, was da soll der Gedanke Gottes sein. Das Wort ist einfach, fürchtet euch nicht. Nehmt den Stein weg, befahl er. Martha, schon wieder ein Einwand. Die Schwester der Toten wandte ein. Herr, der Geruch, er liegt schon 4 Tage im Grab. Sie sagt, was wir erwarten, ist was Stinkendes. Wir erwarten was Unangenehmes. Warum hat sie das gesagt? Das war Erfahrung. Jeder konnte zu der Zeit sagen, ja, noch nach der Zeit Grab aufmachen, ja, ganze Friedhof, da kommt ein Koma. Warum sagt sie das? Das war ihre Erfahrung. Sie sagt, egal was wir hier jetzt machen, Schluss, aus, tot. Das kannst du sogar hören von denen, die sagen, sie sind mit Jesus unterwegs. Sie glauben an Jesus und lieben Jesus. Von denen kannst du aus den Worten raushören. Mein lieber Mann, hast du nichts begriffen? Das eine, was unsere Erfahrung ist und unsere Sichtweise. Und das andere ist, zu sehen, was er noch machen kann. Nicht, was hätte er machen sollen. Denn sie sagt nichts anderes, du hast nicht gemacht, was wir wollten von dir. Rechtzeitig kommen, schnell da sein. Und jetzt ist es zu spät, auch für dich, Jesus. Es gibt nicht wenige Christen, die sind unterwegs und sagen, ja, Jesus kann auch nichts mehr machen. Ich sage immer, solange Atemzug in unserem Dasein ist, ist die Hoffnung, der Glaube auf eine Veränderung immer möglich. Immer. Nicht durch unsere Kraft, nicht durch unser Können, nicht durch unser Know-how, nicht durch unsere Theologie, nicht mal durch unsere Art des Gebetes. Lass mich das an dieser Stelle auch sagen. Es gibt Seminare, kraftvolles Gebet, wirkungsvolles Gebet, durchbrechendes Gebet. Ich sage euch, das ist Quatsch. Es gibt nur Gebet. Nur Gebet des Herzens. Es gibt keine Gebetsformeln. Es gibt keinen gebetsbestimmten Ausdruck, sondern es gibt nur Gebet des Herzens, was auf deinem Herzen liegt. Das formulierst du, wie du sagst, dass ich es nötig hätte. Das reicht. Lazarus selber konnte nicht mehr glauben, denn er war tot. Ist klar, ja. Dabei geht es doch eigentlich um ihn mit, ne? Und er tut gar nichts. Der trägt gar nichts dazu bei, dass sich was ändert. Deswegen bleibe ich dabei. Vielleicht kommt es so weit in deinem Leben oder es ist schon ein Punkt erreicht, wo du gar nichts mehr ändern kannst. Wo du dich nicht mehr beteiligen kannst, wie das so schön heißt. Lazarus war unbeteiligt.
Der wusste gar nicht, was draußen los ist. Der hat dich vom Grab aus mächtig mitgebetet und geglaubt. Das konnte er nicht. Da war finito. Und dennoch kam Gott. Wisst ihr, was es mir sagt?
Und ich stehe hier, weil ich das erlebt habe. Persönliches Leben. Du kannst nichts tun. Und es fehlt dir die Kraft, überhaupt was zu tun. Und er kommt rein. Und verändert. Das ist mein Gott. Den verkündige ich Land auf, Land ab. Nicht den Gott, der sagt, bewege dich, sonst bewege ich mich nicht. Verhalte dich konform, sonst verhalte ich mich anders gegenüber. Lass das und jenes nicht zu, sonst komme ich nicht mehr in dein Leben rein. Das hätte Gott alles theologisch gesehen, alles bei mir machen können. Deswegen habe ich was gegen dieses festgefügte Gottesbild. Diese Einengung. Gott ist größer in seinem Wesen, in seiner Liebe, als die Dimension dessen, wie wir es begreifen. Und den Gott verkündige ich Land auf, Land ab. Der kommt, nicht weil du in der Leistung gut bist, sondern weil du keine Leistung mehr bringen kannst. Dann ist das sein Zeitpunkt und Stunde. Du kannst beten, aber du kannst nicht beten, weil die Seele nicht betet und nicht mitgeht. Gott handelt aus Liebe ohne unser großes Tun. Ich glaube an Bewegung des Heiligen Geistes. Wird jetzt Schleswig-Holstein eine große Erweckung erwartet von einigen Leuten. Mit Rücksprache mit einem mir befreundeten Pastor haben wir das mal analysiert für Schleswig-Holstein. Ich habe denen gleich gesagt, als sie angefangen sind, 2018, es wird in Schleswig-Holstein keine Erweckung kommen. Zumindest nicht das, was ich euch da mache. Vorstellt und macht. Wir machen keine Erweckungen. Der Heilige Geist kommt und bewegt auf einmal sich in einer Art und Weise, wo wir sagen, was ist das? Das ist anders, als wir Gott bisher gekannt haben. Und dann setzt er frei. Und dann kommt Erweckung und Bewegung. Aber wir produzieren und erzeugen keine Erweckung. Viele Christen sind müde. Sie investieren Zeit und Geld, Kraft und alles und Gebet. Und sie haben keine geweckte Hoffnung, wird nicht Realität. Ich bin der Überzeugung, wenn Jesus Hoffnung spricht, dann kriegen wir auch die Hoffnung zum Sehen. Aber wenn Dinge geweckt werden, die aus dem Herzen der Menschen kommen, aber nicht Gott, ob das Absicht ist, sehen wir nichts. Und deswegen haben wir seit 2018 Schleswig-Holstein nichts gesehen, was Weg angeht. Blue Flame, ich sage es klar raus. Ich habe es am Anfang einfach auch Pastoren gesagt, sie loslegten. Ich sage, es wird nichts. Bei dem Weg, bei denen unten durch. Warum? Weil ich prophetisch gespürt habe, so wie ihr das wollt, liegt es nicht im Willen Gottes. Ihr wollt euer Ding. Ihr wollt euer Ego. Ihr wollt Gott, habt ihr vorgeschoben. Wisst ihr, wie oft der Name des Gottes missbraucht wird? Gott hat uns gezeigt. Gott hat uns gesagt. Gott hat uns eine Vision geschenkt. 90% von dem ist Anmaßung. Du sollst den Namen deines Gottes nicht missbrauchen, steht in der Bibel. Denn er wird den nicht ungestraft lassen, der seinen Namen missbraucht. Das haben viele Christen schon vergessen. Und jetzt komme ich hier zum weiteren Text und dann auch doch ziemlich zum Ende. Die Jünger, Martha und Maria hatten keinen Glauben, dass Lazarus auferstehen würde. Ist uns das klar? Sie standen da nicht mit Glauben und Erwartung. Gar nichts. Die Jünger haben überhaupt gedacht, Nase zu, Tuch vor oder was auch immer da. Oder so weit wie möglich vom Grab weg, damit wir nicht ganz den Geruch einfangen. Es war um Jesus herum kein Glaube der Beteiligten. Und wer hat ihm das abgehalten zu handeln? Hat er deswegen gesagt, ich finde hier keinen Glauben in der Weise, wie ich ihn brauche jetzt. Ich kann nichts mehr machen. Sondern er sagt, hey, ich bin Gott. Ich mache mich doch von denen, die um mich rumstehen, nicht abhängig. Wer bin ich denn? Da bin ich ja kein Gott. Wenn ich von der Stimmung und Stimmen der abhängig bin, die mich umgeben, da kann ich ja gleich einpacken. Sondern er sagt, hey, macht, was ihr wollt. Denkt, was ihr wollt. Redet, was ihr wollt. Kümmert mich nicht. Ich bin Gott und ich strecke meine Hand aus und spreche. Erwarte Gottes Eingreifen ohne dein Tun. Das hörst du selten, aber ich sage es dir. Weil ich sehe, was investiert wird. Zeit, Kraft, Geld und alles. Und das Erwartete, was damit verbunden ist, sieht man nicht. Und kommt nicht, über die Jahre nicht.
Warum? Weil es aus eigenem Antrieb geschieht und nicht in der Abstimmung mit dem Vater. Was willst du, dass geschehen soll? Auch ohne Gebetsunterstützung erwarte Gottes Handeln. Ich hatte keine Gebetsunterstützung im September 77, weil auch niemand über die Situation wusste. Aber Gott sah und kam. Und das hat mich so berührt. Ich glaube an die Ad-hoc-Loslösung der seelischen Nöte durch Jesus Christus in einem Sekundenbruchteil, weil ich es erlebt habe. Da war nichts, kein auf die Knie, kein Fasten, kein Beten, nichts. Ich sage nicht, dass das andere falsch ist. Aber ich wehre mich gegen dieses, so müssen wir das machen. Und wenn wir das nicht so machen, dann macht Gott nichts. Und jetzt musst du das machen. Und wenn das nicht funktioniert, dann machst du es so lange, bis es irgendwann mal funktioniert vielleicht. Das ist nicht Gott. Sondern er kommt in seiner Liebe zu dir. Und er fragt dich, wie hast du dich diszipliniert verhalten? Gibt ja so Christencharakter. Ach, was sag ich, was da alles so aufgeladen wird. Zusätzliche Lasten. Als wenn das Glaubensleben nicht schon genug Herausforderung ist. Kommen doch Lasten, die du erfüllen musst, damit Gott was in deinem Leben erfüllt. Nur allein das Handeln Jesu erweckt den Lazarus. Dann haben sie den Stein weg, bestimmt noch zaudernd und fragend. Jesus blickte zum Himmel auf und sagte, Vater, ich danke dir, dass du meine Bitte erfüllst. Ich weiß, dass du mich immer hörst, aber wegen der Menschenmenge, die hier steht, spreche ich es aus, damit sie glauben, dass du mich gesandt hast. Wir kommen wieder auf den Glauben zurück. Die Dinge sind da, damit unser Glaube berührt wird, damit unser Glaube getestet wird, damit unser Glaube wirklich seine Substanz hat. Das ist es. Geht es noch? Trotz allem, kann das noch eine Wende kommen? Denn wahrer Glaube resultiert nicht aus Handlungen, die Gott in meinem Leben sichtbar werden lässt, sondern wahrer Glaube resultiert daraus, dass ich wirklich bereit bin, Gott zu preisen. Gott nachzufolgen. Selbst wenn er nicht so handelt, wie ich es mir wünsche. Oder du ihn nicht verstehst in seinem Handeln. Die Jünger, Maria und Martha, meinten, was Jesus hätte richtig machen sollen. Sie sahen aber nicht, was Jesus doch machen konnte. Er kann in deinem Leben alles auf den Kopf stellen. Er kann alles umdrehen. Für ihn gibt es keine Blockade dessen, dass er es nicht kann. Das kann er. Viele Christen sehen nur das, was Jesus hätte tun sollen, aber nicht, was er noch tun kann. Sie sahen nicht die Möglichkeit der Auferstehung. Das hatten sie nicht auf dem Zeiger. Maria oder Martha sagten mir auch, ja, der wird am jüngsten Tag auferstehen. Das sahen sie, das wussten sie, das war in Ordnung, das haben sie geglaubt. Aber dass es sozusagen jetzt noch was kommt, jetzt ändert sich was, das ist ja, das geht nicht, Jesus. Das wird nichts. Da scheiterst sogar du dran. Gibt Christen, die sagen es nicht. Sagt man ja nicht. Ist ja peinlich. Aber Gott weiß ja so unsere Beweggründe und unsere Gedanken. Das ist müßig. Was du nicht aussprichst, weiß er so. Das packt Jesus nicht. Das kann er nicht. So dachten sie. Hältst du aus, dass Dinge in deinem Leben gestorben sind? Und gibst du Gott die Möglichkeit, diese Dinge wieder auferstehen zu lassen? Kannst du glauben, dass Gott eingreifen kann in deiner Situation, auch wenn du schon aufgegeben hast? Wahrer Glaube resultiert nicht aufgrund von Handlung Gottes in deinem Leben, sondern deine Handlung resultiert aus deinem Glauben. Und jetzt komme ich zum Schluss. Wer und was ist dein Lazarus? Was hast du abgeschrieben? Was hast du nicht direkt, aber so irgendwie doch unterschwellig auch Gott zu verstehen gegeben? Das ist Feierabend. Das muss ich hinter mir lassen. Ja? Muss ich hinter mir lassen. Musst du abschreiben. Ist erledigt, ist begraben. Wenn wir es rausholen, wird es noch schlimmer. Da kann nichts mehr werden. Lass es mal im Grab. Wer und was ist dein Lazarus? Und was ist dein Stein, der daran hindert, die Unmöglichkeit Gottes als Möglichkeit zu... Deine Unmöglichkeit ist Gottes Möglichkeit. Wir brauchen solche Zeiten, und die passieren in unserem Leben, um uns wieder runterzufahren auf das Eigentliche, von wem wir abhängig sind. Von Jesus. Und von wem wir eigentlich brauchen. Er braucht uns nicht. Aber wir brauchen Jesus. Gewaltiger Unterschied, ja. Er ist Gott, er ist vollkommen. Er ist nicht von meiner Laune abhängig. Da wäre er kein Gott. Er hat uns nicht nötig im Sinne von, oh, ich bin Kaiser, oh nee. Wir brauchen ihn. Das haben viele noch nicht drauf auf den Zeiger. Nicht er braucht uns. Oh, Jesus macht mit mir. Jesus macht jenes und Jesus hat. Wir sind nur Kanäle und Gefäße. Wir sind nur Werkzeuge. Ich bin ja nur handwerklich eine Nullnummer. Aber so viel habe ich verstanden. Jedes Werkzeug hat seine Aufgabe, sage ich jetzt mal, ja? Und das Werkzeug kommt nicht aus dem Kasten, wenn du in den Keller gehst und sagst, ich müsste mal ein Regal festschrauben, kommst runter und das Werkzeug ist schon am Drehen, ja? Ja, sagt er, ich bin Werkzeug. Ich weiß schon, was du hier wolltest. Ich mache es schon mal für dich. Jeder weiß, dass das nicht geht. Aber im Glauben, bei uns mit Jesus Beziehung soll es sein. Wir wissen schon, Jesus, was du tun wolltest und was du vorhast und wir drehen schon mal an der richtigen Schraube. Und dann wundern wir, dass nach einer Sekunde das Regal zusammenbricht. Nämlich unser Leben. Weil wir die Stellschrauben genommen haben. Und Jesus sagt, ich wollte sie aber woanders hinsetzen, damit das stabil geblieben wäre. Aber jetzt hast du dich selber als Werkzeug die Schraube gesetzt. Das wusste ich. Aber ich habe gedacht, lass sie mal die Erfahrung machen, dass das Regal zusammenbricht. Denn beim nächsten Mal wird er sagen, oh, das wird euch doch klüger, den Meister mal drehen zu lassen, ja? Wir sind nur Kanäle und Werkzeuge und Geschöpfe. Wir sind nicht der Schöpfer. Wir sind nur Geschöpfe Gottes. Im Jesaja heißt es, wer bist du denn, tun, dass du mit deinem Gott haderst? Er kann formen, er kann zerbrechen, er kann formen, er kann wieder aufbauen, er kann machen. Wer bist denn du, Mensch, dass du mit deinem Gott haderst? Auch Christen. Sie hadern teilweise mit ihrem Gott. Und Jesaja sagt, ihr seid Ton in den Hand des Schöpfers. Welcher Ton sagt zum Schöpfer, nö, ich bleibe so. Und wenn der Schöpfer sagt, das machen wir jetzt anders aus dem Ton, ich schmelze sie wieder ein, oder was? Wer ist denn das, dass das Tongefäß sagt, hör mal zu, Schöpfer, ich bin jetzt das Ton, ich habe jetzt hier. Das sagt Gott, ich kann entscheiden. Ich kann tun. Warum? Weil Gott Gott ist. Er kann entscheiden. Das können wir aus unserer menschlichen Begrenztheit mit großen Fragezeichen versehen. Aber weil er Gott ist, kann Gott entscheiden, wie er Gott ist. Ich spreche hier nicht vom Fatalismus. Nichts dergleichen. Ich will nur Dinge in eine andere Form heute Morgen mal deutlich machen. Übergib Jesus deinen Lazarus, damit Jesus Leben hineinsprechen kann. Gott möchte Glauben in dein Herz legen, dass er ein Wunder tun kann, hinein in deine Situation. Dein Glaube bestimmt dein Handeln. Schau nicht auf das, was Gott hätte machen sollen, sondern was er noch machen kann. Ein zu spät gibt es bei Gott nicht.